Willkommen in eurem Lieblingspodcast.
Hier sind Caro und Steffi von
Beautiful Commitment. Wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast bei uns und ihr werdet es kaum glauben, wir schauen diesmal mal ein bisschen hinter die Kulissen und seid gespannt, ihr werdet einen absoluten Mehrwert haben von dieser Folge. Denn wenn ihr das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag gegen einen Stromschritt und ihr würdet so gerne die Welt verändern für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe und ihr wisst aber nicht genau, wie ihr das anstellen sollt, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch.
Denn bei uns heute ist Caro Kelz. Sie ist die Gründerin und Chefin des Grüner Sinn Verlag, auch bekannt als der Vegan Verlag, der nämlich komplett anders als andere anderen Verlage arbeitet. Er vegan, ökologisch, nachhaltig, sozial produzieren sie. Caro hat mal Maler und Lackiererin gelernt und musste das allerdings dann abbrechen, war mit 20 schon Ostwestfalens jüngste Gründerin, einem Zubehörladen für Tuning und Ersatzteile und mit 25 Vertriebsleiterin der Privatkundenabteilung bei Deutschlands größten Postkarten- und Kalenderverlag. Mitte 2013 hat sie dann den Verlag komplett aus eigenen Mitteln neben ihrem Hauptjob gegründet. Und seit Anfang 2019 ist sie jetzt komplett selbstständig mit dem Verlag. Sie hat fast 40 freie Mitarbeiter und über 20 Autoren. 28 Bücher sind bereits erschienen und 5 neue Bücher erscheinen noch in diesem Jahr oder Anfang 2020. Wow, ich würde sagen, Caro. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, herzlich hier dabei willkommen. Zu sein.
Absolut.
Das klingt schon ziemlich geil, ja.
Wenn man das so mal hört, ja.
Denkt man nicht so oft von sich selber, ne?
Oder? Nee, eigentlich gar nicht. Ja. Ich habe mir das so selten vor und es ist für mich einfach so passiert. Ich bin 36 Jahre alt und wenn man das so hört, konnte man denken, ich bin eigentlich schon 50 oder älter. Also
ganz
ja, schon,
genau.
Schon ziemlich cool, ja.
Ja. Ja. Ja, ziemlich cool. Absolut.
Ja, also wir sind auch total beeindruckt von dem und deshalb wollten wir dich auch so unbedingt in den Podcast haben, weil das, was du da machst, das ist so Wahnsinn. Du hast so einen eigenen Verlag. Das ist so für so viele Leute wie uns jetzt zum Beispiel auch, war das so, ist so ein Riesenthema. Boah, so, boah, ja. Wie geht das? Das ist ja Wahnsinn. 50 Leute dahinter, die irgendwie alle möglichen Sachen machen und dass du das jetzt so ganz alleine, du bist ja im Prinzip dieser Verlag, der ein Buch nach dem anderen raushaut und den ja. Wirklich alle Leute kennen in der Szene, auf jeden Fall. Und ich ja. Glaube auch viel, viel mehr Menschen, wenn man da mal so ein Auge für hat. Also wir können es euch nur empfehlen. Caro, wie genau, du sagtest gerade, ich kann es gar nicht selber glauben. Wie bist du dazu gekommen? Hattest du schon immer, fangen wir mal an damit, hattest du schon immer eine Leidenschaft für Bücher oder was war es, was dich dazu gebracht hat?
Nee, eine Leidenschaft für Bücher hatte ich ehrlich gesagt erst gar nicht, denn ich komme aus einer ganz anderen Ecke und ich hab erst was anderes gelernt, wie gesagt, wie du schon vorgelesen hattest, erst Maler, Lackiererin, das war so direkt nach der Realschule.
Ganz anderes.
Ja, komplett, also ich hatte keine Lust auf Abitur, ich hatte keine Lust weiterzumachen und ich wollte was Handwerkliches machen, dachte mir, hey, geil, ne, was Handwerkliches, super. Ja, habe ich dann auch gemacht. Fand ich auch ziemlich, hat auch ziemlich Spaß gemacht. Und nach einem Jahr kam eine Lösemittelallergie und ich dachte mir, oh, was machst du denn jetzt? Führt in eine ganz andere Richtung.
In welche Richtung ging es dann weiter?
Direkt danach hatte ich dann erstmal Mediengestalterin weitergemacht. Erst als Praktikum, sollte übernommen werden in einer Ausbildung. Die Firma ging leider pleite. Hm. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, Mensch, mach doch endlich was Kaufmännisches, was Solides und dann kannst du drauf aufbauen, so wie Eltern halt so sind.
Mhm.
Und
kennen wir.
Ja, kennen wir, genau. Und da habe ich tatsächlich was Kaufmännisches gemacht, habe eine Lehre im Einzelhandel gemacht, in einem Piaggio Center, das ist so ein Rollerladen, ne, Piaggio Roller und Vespa-Roller.
Okay. Kennt man auch.
Mhm. Kennt man auch, genau. Und es war so eine Kombi aus motorisierte Zweiräder und Fahrräder. Und da habe ich meine Lehre gemacht und während der Lehre hat sich schon herausgestellt, dass die Jungs und Mädels während dieser Zeit, ist ja schon ein bisschen was her, total auf Tuningteile für Roller abgefahren sind. Und ich habe mich halt in dieses Thema komplett reingefuchst. Ich konnte Roller zusammen, also auseinander und wieder zusammenbauen. Das haben sie halt schnell gemerkt, dass ich auch vom Fach bin. Und während dieser Zeit schon habe ich mich halt in dieses Thema komplett reingearbeitet und dann mir schon ein Nebengewerbe aufgebaut und dann habe ich halt diese Teile auch vertrieben, auch nach meiner Ausbildung hinaus und habe dann meinen eigenen Laden gegründet. Also
wie ungewöhnlich auch mit diesem Segment, sage ich jetzt mal,
total.
In dem Alter und als
und dann
Frau.
So, ja, Wahnsinn.
Genau, also das war damals sehr speziell und es hat mir einfach Spaß gemacht. Also das Technische hat mir schon mal Spaß gemacht und ja, habe mich da reingearbeitet und war auch erfolgreich. Ja.
Das heißt, du hast dann auch selber an den Rollern rumgeschraubt und das selber gemacht?
Ja, ich habe teilweise gezeigt, wie die Sachen angebaut werden, ja.
Sehr abgefahren.
Also technisch bin ich halt hin und ich kann mich halt in so technische Sachen sehr gut reindenken und auch praktisch bin ich veranlagt und Also,
super cool, ja.
Genau. Ja, und dann war ich halt mit Anfang 20 oder mit 20, jüngste Gründerin, das wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht, bis ich dann diesen Zeitungsartikel gesehen habe. So, da steht dann ganz fett drüber, Ostwestfalens jüngste Gründerin. Wow, okay.
Du hast das aus der Zeitung selber erfahren?
Ja,
das gibt's doch nicht.
Hinterher, ja. Ich dachte mir, okay, was ist das denn hier? Aber gut, war sehr spannend diese Zeit. Und und dann kam der Führerschein mit 17 irgendwann. Aber dann hat man direkt gemerkt, dass ein Kundensegment weggebrochen ist. Mhm. Und da habe ich mich dann entschieden, eine Notbremse zu ziehen und habe dann gesagt, okay, also bis hier und nicht weiter. Und da habe ich mich orientiert.
Das ist schon, also in dem Alter, das, um da jetzt nochmal nachzufragen, kommst du denn, weil wenn wir direkt mal so kurz da tief einsteigen, aus so einem Elternhaus, die selbstständig waren? Oder wie war das bei euch früher?
Meine Eltern sind vor über 40 Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, also aus dem ehemaligen Jugoslawien, Slowenien. Mhm. Ich und meine Geschwister sind hier aufgewachsen und meine Eltern grundsolide, fleißige Arbeiter. Meine Mutter hatte teilweise zwei Jobs, die sie gemacht hat. Mein Vater Handwerksmeister, also Zimmermann, und dann war er Baustellenleiter hier in Deutschland zuerst und der dann LKW-Kraftfahrer. Und das, was uns unsere Eltern mitgegeben haben, war einfach fleißig sein, dankbar sein für die kleinen Dinge und einfach machen. Meine Mutter war eigentlich eher vorsichtig, aber war mega stolz, dass ich trotzdem meinen Weg einfach so gegangen bin. Weil von uns dreien, mein Bruder, der Älteste, ist eher so der vorsichtige Typ. Meine Schwester ist eher die Vorlaute. Und ich bin so eine gesunde Mischung aus beidem. Und ja, und dann dachte ich mir, ach komm, es kann eigentlich viel passieren. Probier es aus. Und wenn es dir nicht passt, machst du einfach was anderes.
Ja, Wahnsinn. Aber diesen Mut zu haben, also es kann dir nicht viel passieren, probierst du mal aus mit der Selbstständigkeit in dem Alter. Also ich glaube, ich meine, du warst ja noch nicht mal, wie alt warst du da?
20.
War der erste Selbstständigkeit, das ist ja, also ich meine, da muss man ja auch Verträge unterzeichnen und was anmieten. Du hast ja gesagt, du hast ja irgendwie eine Halle angemietet und so. Das ist ja schon mal so erste Schritte, vor denen die meisten Menschen wirklich Hemmungen haben.
Ja, eine gewisse Naivität war natürlich auch mit dabei. Mhm. Viele Dinge, die da aufgekommen sind, klar, habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Es waren halt auch teilweise Problemstellungen dabei, wo ich dachte, okay, wie machst du das denn jetzt? Ach, machst du einfach. Also auf der einen Seite naiv, auf der anderen Seite mehr kannst du eigentlich in dem Moment gar nicht lernen. Und ich habe halt diese ganze Zeit wie so einen Schwamm aufgenommen. Also diese erste Selbstständigkeit ist für mich viel, viel wertvoller als zum Beispiel ein Studium. Das kannst du in einem Studium alles gar nicht lernen, was in diesen Jahren so auf dich hineinprasselt. Also du musst halt, ja, also erstmal das Fachliche, dann hast du die ganze Organisation, dann musst du dich selber organisieren, du musst Disziplin haben, du musst dich immer wieder selber motivieren und das war halt so eine Mischung so aus Projektmanagement, kann man jetzt so heute sagen, und dem ganzen Rest, der dazu kommt, wo ich dann gesagt habe, hey, cool. Also rückwärts betrachtet war es mit die wertvollste Zeit. Also ich sage dazu immer, sich nach oben scheitern. Ich bin ja eigentlich sehr gescheitert. Cool. Und wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, glaube ich, würde ich jetzt nicht stehen, wo ich jetzt stehe. Dann hätte ich auch nicht dieses Urvertrauen auch.
Ja. Mega cool. Und wie ging es dann weiter?
Ich habe den Laden dann 2007 zugemacht und habe mir eine kurze Auszeit genommen von 3 Monaten. Um einfach mich selber neu zu orientieren. Also in welche Richtung möchte ich eigentlich? Ich wusste, dass ich erstmal zurück in ein Angestelltenverhältnis wollte, um erstmal wieder so ein bisschen grundsolide zu werden, um halt das, was ich investiert habe, jetzt wieder reinzubekommen an Kohle, ist ja klar. Ich habe ja auch viel investiert und ich hatte auch ein bisschen an Schulden, was ich zurückzahlen musste, ne, weil Ladenschließung, und ich hatte ja zur Ladeneröffnung hatte ich ja auch, um die erste Ausstattung alles zu bezahlen, hatte ich ja einen kleinen Kredit aufgenommen und so. Das habe ich dann in Ruhe zurückbezahlt während dieser Zeit. Nach diesen 3 Monaten habe ich mich beworben und ziemlich schnell eine Neuanstellung gefunden. Was du schon vorgelesen hattest, bei Deutschlands größten Postkarten- und Kalenderverlag. Dort war ich dann Vertriebsleiterin in dem Bereich der Privatkunden und des Webshops und im sogenannten Firmenkundeneindruck. Das musst du dir vorstellen, Kalender, die individualisiert wurden. Da stand da irgendwas noch drauf, Firma XYZ und dann halt individuell gestaltet.
Kennt man ja aus vielen Firmen, ne? So große Firmen, die sowas haben, oder?
Ja, genau, aber halt in hübscher, sagen wir es mal so.
Mhm, okay.
Zeitweise war ich dann dafür 4 Abteilungen zuständig gleichzeitig. Ich hatte da bis zu 25 Mitarbeiter, die ich dann zu verwalten hatte. War eine coole Zeit. Also habe auch wieder viel dazu gelernt, auch viel gearbeitet, viel Herzblut reingesteckt. Aber ich habe dann auch schon in mir selber gemerkt, ja, es macht Spaß, aber eigentlich bist du so der Typ, der so was Eigenes macht. Das hat immer so in mir geschlummert. Und 2012 bin ich ja auch vegan geworden, Anfang 2012. Erst aus gesundheitlichen Gründen. Ich war stark übergewichtig, hatte 40 Kilo mehr auf den Rippen. Da haben wir gedacht, okay, also es muss was passieren. Und, das war für mich so der Einstieg. Vorher halt ein paar Jahre schon vegetarisch und da habe ich auch schon abgenommen und dann quasi den letzten Rest, also die letzten 20 Kilo dann, dass ich vegan wurde, ging dann richtig schnell. Wo ich dachte, wow.
Echt?
Ja, das ging dann innerhalb von Dreivierteljahr oder so. Mhm. Und meine Mutter so, wow, du halbierst dich gerade hier. Also was machst du da? Aber alles cool.
Wow. Jetzt habe ich mal ganz was zwischenfragen. Ja. Du warst aber schon vorher vegetarisch, das hat aber noch keine gesundheitlichen Gründe, oder?
Nee, das hatte meine damalige Freundin, die lebte schon Ewigkeiten vegetarisch, also schon, ich glaube, da war sie 9 oder 10, als sie umgestellt hatte. Ja, die habe ich kennengelernt, sind zusammengekommen und wir waren dann einmal in Italien unterwegs. Da war ich 25 oder so. Da sind dann Tiertransporter hergefahren und sie fing bitterlich an zu weinen.
Ja.
Und ich habe sie angeschaut und ich habe das überhaupt erst gar nicht verstanden, was da los war. Und dann habe ich erst realisiert, sie hat halt geweint, weil sie diesen Tiertransporter gesehen hatte. Und das hat, also das war für mich so ein prägendes Erlebnis, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und habe ich gesagt, okay, also irgendwas passt da nicht. Und da habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Also das war so der erste Schritt für mich. Und das war dann, da war ich 24, mit 29 bin ich ja vegan geworden. Also hat es halt noch so knapp 5 Jahre gebraucht, bis ich dann quasi den nächsten Schritt erkannt und gegangen bin. Und das war der Einstieg in die vegane Welt.
Und wie bist du dann, jetzt muss ich da nochmal, weil es ist halt nun mal spannend und wir
beschäftigen
uns ja viel mit den veganen Themen natürlich bei uns. Wie kam das denn, dass du gesagt hast, okay, ich mache das aus gesundheitlichen Gründen? Du bist dann über die vegane Ernährung gestolpert und hast dann festgestellt, okay, krass, irgendwie passiert in meinem Körper jetzt nochmal so richtig was.
Mhm.
Wann kam dann die Connection nochmal wieder zurück zu den Tieren? Oder war die schon die ganze Zeit da und das mit der Gesundheit kam nur on top? Oder wie war das?
Top. Also es war unterschwellig, also war eine Mischung aus allem. Also erstmal natürlich das Gesundheitliche für mich selber persönlich, das war so das Eintritt, das Eintrittsthema und dann hinterher die Tierethik, die dann immer mehr durchkam. Also ich habe mir dann halt diverse Dokus angeguckt und zu dem damaligen Zeitpunkt halt viele, viele Sachen, die auch aus Amerika so, also YouTube und sowas.
Mhm.
Und ja, und das fand ich halt schon ziemlich beschissen, was man da so gesehen hat. Und das hat auch so viel in mir ausgelöst. Ja, dann ist auch meine Mama halt sehr schwer krank geworden, ist auch daran gestorben und sie hatte Krebs. Und das war für mich einfach nochmal so eine Bestätigung, dass ich für mich selber was ändern möchte und auch gesund bleiben möchte.
Ja.
Und dann bin ich einfach dabei geblieben und das hat es jetzt so tief in mir drin. Also ich könnte auch echt nicht mehr zurück. Also das ist für mich unvorstellbar. Also das ist für mich so unvorstellbar, dass ich halt mal anders gelebt habe. Also aber es geht ja allen so.
Absolut, ja.
Ja, schön, dass du das so auch nochmal so sagst. Also ich glaube, es gibt ja viele Leute, die aus den unterschiedlichsten Gründen eben diesen Schritt gehen und am Ende, also wirklich erfährt es uns ja immer wieder, dass wir Menschen kennenlernen und es gibt niemanden, der sagt so, ach Mensch, das hätte ich jetzt irgendwie anders gemacht oder wäre es mal oder ich bereue das oder ja, ich tue es halt, weil es ist gesundheitlich gut, aber eigentlich nervt es mich oder so. Also die meisten Menschen, da kommen ja dann so viele Aspekte zusammen, wie jetzt bei dir auch. Ne? Du hast so einen Auslöser und dann kommen diese anderen Aspekte und dann denkst du dir, okay, also ist es was, wo du sagst, hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht schon früher gemacht oder wie stehst du dazu oder glaubst du, jeder braucht auch seine Zeit?
Also hätte ich, was heißt, ich es vorher gewusst, wir wissen es ja im Grunde eigentlich ja alle, dass wir etwas falsch machen, aber bis du an dem Punkt bist, wo du es auch erkennst und auch zulässt, das ist ja auch ein Prozess, finde ich, und schon jeder zu seiner Zeit. Klar, es gibt halt äußere Einwirkungen, was weiß ich, durch Freunde, Familie, Dokumentation oder so, wo du dann irgendwann darauf stößt. Und bei mir war es halt meine damalige Freundin, also jetzt beste Freundin. Und ich glaube, wenn sie mich nicht darauf gestoßen hätte und mich dann auch kritisch hinterfragt hätte, hätte ich mich nicht so schnell damit auseinandergesetzt, weil ich halt auch in einer Umgebung aufgewachsen bin, auch im Freundeskreis hatte, wo noch nicht mal Vegetarier waren zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und wenn du das nicht hast und nicht diese Impulse hast, ist es halt schwieriger, glaube ich, da komplett aus der Reihe zu tanzen. Mhm. Ich habe auch damals, als ich umgestellt habe, habe ich dann auch meinen kompletten Freundeskreis auch quasi, ausgetauscht eigentlich. Mhm. Denn das waren komplett andere Positionen, ein anderes Weltbild und ich kam damit einfach nicht mehr klar. Also
war das bewusst oder auch zum Teil unbewusst? Also ist das auch so passiert?
Es ist passiert, ja. Mhm. Also klar, du versuchst halt immer noch diese Brücke zu schlagen, du versuchst sie auch zu überzeugen und du zeigst auch viel Verständnis, aber du stößt halt so auf so viel Widerstand, wo du dann auch merkst, irgendwie ist das nicht mehr die Welt, wo du mal warst. Mhm. Also das sind andere Werte, andere Lebenseinstellungen, andere Ziele vor allem auch. Und ich hatte immer das Gefühl, ich möchte mehr dieser Welt geben, ich möchte mehr für mich, ich möchte mehr für meinen Umkreis, ich möchte irgendwas hinterlassen, was auch gut ist. Und ich möchte halt nicht nur irgendwas machen, was die Welt kaputter macht durch Konsum und was weiß ich und einfach Ignoranz. Und das konnte ich einfach nicht mehr. Also ich hatte dann auch diese, ich glaube, die wir alle haben, diese Wutphase, diese, wo du so innerlich diesen Krampf hast oder dann denkst, ey, nee, das geht nicht, du kannst das nicht mehr machen. Also ich kann auch nicht mehr in das Gesicht dann reinschauen und sagen, nee, das kann ich dann nicht mehr, das konnte ich nicht mehr. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann bei dem Postkartenverlag dann auch irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht mehr vertreten, was ihr da macht. Also nach außen hin so richtig Nachhaltigkeit propagieren, aber ganz anders handeln, so viele Sachen wegschmeißen, so pseudo-grün handeln, wo ich dann echt dachte, nee.
Also, ja, wir hatten im Vorgespräch ja mal kurz drüber gesprochen, du hattest so diesen Begriff Greenwashing genannt. Kannst du mal erklären, was es damit auf sich hat? Der fällt ja öfter mal so in Bereichen da mit dem ganzen Corporate.
Greenwashing, also in diesem speziellen Fall war es halt wirklich so, es wurde auf den Internetseiten und überhaupt in Interviews immer davon erzählt, wie nachhaltig das Unternehmen arbeitet, ne? Wie fair und du wusstest halt im Hintergrund, es war weder fair noch nachhaltig, denn die Mitarbeiter wurden nicht fair bezahlt, die wurden unter Tarif bezahlt. Den Grafikern wurde gesagt, seid froh, dass ihr bei uns arbeiten dürft. Woanders würden sie dich gar nicht nehmen. Es wurde in Asien produziert zu echt miesen Preisen. Und die Sachen, die dann halt produziert wurden, wurden dann hinterher gnadenlos weggeworfen, wenn sie nach einer Zeit nicht verkauft wurden. Das ist für mich einfach nicht Nachhaltigkeit. Das ist für mich Greenwashing und nach außen hin einfach was anderes propagieren, als man vorlebt. Und das kann ich einfach nicht vertreten. Und als Mitarbeiter musstest du natürlich damals die Klappe halten. Und das wollte ja natürlich in die Öffentlichkeit. Und ja, eine Zeit lang machst du das halt mit. Aber irgendwie denkst du dann irgendwann, irgendwas läuft hier komplett falsch. Also du bist ja ein Teil dieser Maschinerie. Und wenn so viele Ressourcen dann für so einen Scheiß dann auch quasi flöten gehen, das tut dann richtig weh. Weil es ist ja nicht nur, du verbrauchst die Ressourcen, das ist produzieren, sondern es ist dann einfach für nichts. Also, und um Steuern zu sparen, schmeißt es dann weg. Finde ich Mist.
Ja, das ist diese Abschreibungsnummer, ne?
Ja,
genau. Das hast du dann einmal kurz erklärt, anstatt es irgendwie anderweitig zu verwerten oder selbst noch nicht mal zu verschenken oder so, werden dann da unglaublich viele Ressourcen wirklich vernichtet.
Palettenweise.
Einfach nur aus steuerlichen Gründen.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Ja, faszinierend. Eigentlich so ein Thema, was wir mittlerweile alle vom Essen kennen, ne? Wo man sagt, so, da wird so viel verschwendet und weggeschmissen, dass es halt ja auch in allen anderen Bereichen ist.
Ja.
Und das ist so ein Bereich, muss ich sagen, also auch ich bin ja jetzt auch schon seit einiger Zeit vegan, aber als wir uns dann auch kennengelernt haben, wo es immer mehr Menschen gab, die auch darüber gesprochen haben, ja, das ist ein Verlag, der auch komplett vegan arbeitet und nachhaltig und so, habe ich gedacht, ja, wieso denn nicht? Also, ne, das ist so auch, man ist überrascht, weil das sind so Themen, finde ich, die noch gar nicht wirklich an der Öffentlichkeit auch genug sind. Also ja. In meinem Verständnis, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Was ist denn überhaupt ein veganer Verlag? Also wie kann ein Verlag denn nicht vegan sein? Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Ja, also im Grunde ist konventionelles Drucken nicht vegan, denn es werden Materialien eingesetzt, wo tierliche Hilfsstoffe eingesetzt werden. Ne? Sei es vom Papier, das mit Gelatine angereichert wird, damit die Farbe besser drauf hält, Knochenmehl, damit es halt eine schöne Mattierung bekommt, in den Leimen, in den Farben, in den Lacken, Spotlacke, die auf die vorne aufgetragen werden, die hinterher dann zu einem Plastik getrocknet werden, wo es dann hinterher Sondermüll ist und du das nicht mehr recyceln kannst. Also das sind halt alles so Punkte, wo man sich erstmal nicht Gedanken drüber macht als Normalo. Warum denn auch? Man denkt ja, ach, vegan drucken, das ist ja halt ein bisschen Holz, ein bisschen Papier und
dachte ich auch immer.
Man druckt ein bisschen und das ist dann fertig, ne? Also ist aber nicht so.
Auch bei den Farben, ne? Was das jetzt genau für Pigmente, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären? Kamin, ne?
Das sind die Läuse, die einmal schön gepresst werden, dann rot.
Das sind Läuse, die gepresst werden und dann gibt es eine rote Farbe.
Ja.
Das konsumieren wir täglich. Also.
Teilweise, ja.
Ja.
Das ist halt aber auch ein natürlicher Aromastoff, beziehungsweise Farbstoff. Ja, das ist natürlich.
Es ist wirklich verrückt.
Und kannst du nochmal erklären, also du hattest auch nochmal im Vorgespräch erzählt, so Shell-Lacke oder sowas wird auch verwendet. Was ist das denn nochmal? Das sind auch nochmal Läuse, die dann hinterher halt zu Gummiharz gepresst werden. Also halt
lebendig.
Zu hart.
Also ja, wie?
Klar. Ja gut. Also, was willst du sonst machen?
Kannst ja nicht ganz einschläfern.
Ja gut, wir schläfern auch nicht unsere Kühe und Schweine ein.
Das ist eben.
Halt der Größe bedingt, ne?
Ja.
Also die werden dann einfach und dann fertig.
Und das kommt dann, wird dann zu Farbe verarbeitet und zu Lacken?
Zu Harzen.
Und Harz, achso.
Genau. Und das gibt's aber, Shellac, sagt doch auch immer, dass du zum Beispiel so Obst, also mein Arbeitskollege kam letztens an und meinte so, guck mal hier, vegan und so. Und dann hieß es dann wieder so, nee, Vorsicht, da ist ja Shellac drauf. Also das ist ja, die Äpfel werden ja teilweise auch...
Ja, die werden gewachst. Oder, ja, ob, das weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt auch Shellac drauf ist auf den Äpfeln. Aber Shellac wird ja zum Beispiel auch in der Holzindustrie verwendet, um halt die Möbel zu veredeln, ne? Um einzustreichen und so, damit das halt schön glänzt.
Ist ja irgendwie barbarisch, ne?
Irgendwie schon, aber niemand stellt es ja in Frage. Es ist ja, oder nicht niemand, niemand ist übertrieben, aber wenige stellen sich halt die Frage, was ist das eigentlich, was wir da überall draufschmieren und verwenden.
Krass, okay.
Ja, das würde mich nämlich jetzt auch mal interessieren, wie viele Menschen gibt es? Also dein Verlag läuft ja, wir haben ja gerade gehört, du hast ja auch schon ganz viele Bücher verlegt und es gibt auch neue. Ist es so, dass die Menschen jetzt auf dich zukommen und sagen, guck mal, ich will das hier anders machen als die anderen? Also ist auch bei diesen Menschen schon dieses Bewusstsein da? Oder gehst du aktiv auch auf Menschen zu und sagst, hör mal, also mit deinem Produkt, das würde doch besser zu dir passen?
Du meinst jetzt als Buch?
Ja, oder? Als Buch, als Verlag. Weil ich glaube auch, dass wenn es vielleicht auch Veganer gibt oder Menschen, die halt ihr Buch rausbringen, dass die halt so wie wir auch vielleicht gar nicht genau wissen, dass überhaupt all diese Themen relevant sein können.
Ich wüsste das auch nicht. Ich wäre ganz normal zu einem Verlag gegangen.
Ja, ich glaube, das geht vielen so. Also viele machen sich erstmal keine Gedanken darum. Warum auch? Das stellt man sich auch erstmal gar nicht so als Frage. Ein gutes Beispiel ist eigentlich der liebe Alex von Hier kocht Alex.
Den kennt er, ne?
Der Alex. Ja, dufte Typ,
genau. Und der hat ja sein Buch auch erst im Eigenverlag rausgebracht. Mhm. Und der wusste damals auch nicht, was es bedeutet, vegan zu drucken. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir uns ausgetauscht und dann haben wir auch gequatscht. Und dann habe ich ihn einfach mal erzählt, was veganes Drucken eigentlich bedeutet. Und er war völlig baff. Also er konnte es gar nicht glauben, dass es auch anders geht, weil er halt immer dachte, ne, konventioneller Druck kann ja gar nicht so schädlich sein und so weiter. Er hat es nach bestem Wissen und Gewissen getan. Also ich würde jetzt niemandem irgendwie eine Boshaftigkeit unterstellen oder so. Aber als er dann wusste, dass es anders geht und er dieses Grundprinzip einfach so spannend findet, hat er gesagt, ey, mein nächstes Buch mache ich bei dir. Und haben wir dann auch direkt gemacht, beziehungsweise erst war die Idee von seinem jetzt Folgebuch, was ja im Herbst kommt, sein Oberlecker. Und dann war ja die erste Auflage von Hier kocht Alex ja ziemlich schnell ausverkauft. Und dann hat er erst gedacht, ach, mache ich im Eigenverlag weiter. Und dann, komm, das machst du jetzt. Also, ich will damit nichts mehr zu tun haben mit der Logistik und mit allem. Und wir machen jetzt Nägel mit Köpfen und machen das jetzt. Ja, so kann es auch gehen. Also. Mhm. Ja, dass man halt erst etwas, was weiß ich, woanders oder im Eigenverlag halt konventionell druckt und dann hinterher doch umsteigt.
Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, haben es immer nicht ganz verstanden, wie du jetzt zu diesem Verlag gekommen bist. Also wie gründet man dann jetzt einen Verlag? Also wie geht denn das?
Von den Postkarten, die du vorher gemacht hast, vertrieben hast?
Also lass mal nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wir müssen jetzt mal alle mitnehmen da zu Hause. Also wie gründe ich jetzt einen Verlag?
Ja, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe gesagt, so, ich gründe jetzt einen veganen Verlag, weil auf die Idee bin ich selber eigentlich auch gar nicht gekommen. Wirklich
verrückt.
Nicht. Verrückt, genau. Nee, ich habe mich jetzt nicht irgendwo hingesetzt und habe überlegt, so, was mache ich denn jetzt, mir ist langweilig oder so. Nein.
Wie ist es entstanden?
2013 habe ich mich mit einem sehr guten Freund getroffen, mit dem Lars, der mal bei Happy Cheese gearbeitet hat.
Welcher Lars? Achso, nicht unser Lars.
Nein, nicht euer Lars, nicht unser Lars. Nein, er hat bei Happy Cheese gearbeitet. Genau, Lars Rossmann heißt der. Und das ist halt ein sehr guter Freund. Und den habe ich damals in Dortmund getroffen. Und da haben wir einfach uns über verschiedene Dinge unterhalten. Und dann fing er auf einmal an, hey Caro, du arbeitest doch in der Verlagsbranche. Und wieso gründest du nicht einfach einen veganen Verlag? Und ich habe ihn angeguckt und gesagt, wie kommst du jetzt auf diese Idee? Ich habe gar keine Ahnung davon. Er meinte, doch, du weißt doch, wie das geht. Du weißt, wie gedruckt wird, du weißt, wie Postkarten stehen. Geschenkbücher hast du auch schon mal in der Hand gehabt. Du weißt doch, wie das geht. Und dann habe ich das halt abgetan und gedacht, ey komm. Nee, also es ist gar nicht meine Welt und ja, prinzipiell weiß ich schon, wie es geht, aber so veganer Verlag, das war für mich selber erstmal so, das klang so groß, es klang einfach groß und ich dachte, nee, also erstmal das Gespräch war für mich eigentlich in diesem Moment beendet, weil ich habe das für eine Schnapsidee gehalten. Ja, und dann kam der nächste Tag und es riefen auf einmal irgendwelche Leute an. Und
was haben die gesagt?
Ja, die fragten mich dann halt, bist du diejenige, die einen veganen Verlag hört?
Das ist ja mal der Hammer.
Und sie hätten halt gehört, dass ich einen veganen Verlag hätte und ja, die würden gerne ein Buch bei mir rausbringen. Völlig baff und ich so, nee, und eigentlich nicht. Und
Ja, das hat in meinem Kopf total gerattert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also ist, glaube ich, noch ein Tag umgegangen. Und dann habe ich dann gesagt, ey, warum eigentlich nicht? Also, eine Idee ist es. Es gibt es wirklich noch nicht. Ich habe kurz recherchiert, habe geschaut.
Kurz gegoogelt.
Kurz gegoogelt, genau. Einmal so veganer Verlag. Ach so, nee, gibt's nicht. Okay, machen wir das mal. Nein, Quatsch. Also, ja, ich habe schon nachgeguckt. Ich habe mich kurz damit beschäftigt. Also wirklich kurz. Und dann Nacht drüber geschlafen. Und habe mir gedacht, weißt du was, fängst du doch einfach als Nebengewerbe an. Und schaust mal, in welche Richtung dich das führt. Mhm. Ich war ja eh noch fest angestellt. Also ich hatte ja gar nichts zu verlieren in dem Moment. Aber, ja, ich finde, also ich bin so ein Typ, der einfach macht. Also ich überlege nicht großartig viel. Ich zermartere mir nicht wochenlang den Kopf, etwas zu machen oder nicht. Also wenn sich etwas für mich gut anfühlt, also so das Bauchgefühl da ist, dann mache ich es. Und das sollte auch andere Leute nicht daran hindern, etwas zu tun. Also Dinge zu zerdenken, dann sind die schon dreimal vorbei. Wenn Gelegenheiten kommen, sollte man einfach machen, finde ich. Krass. Wie gesagt, wenn man sowieso einen festen Job hat und wenig zu verlieren hat, ganz ehrlich, dann macht einfach. Und die Motivation kommt von alleine. Die Kenntnisse, du wächst mit deinen Aufgaben, finde ich. Und so war das dann auch mit dem Verlag. Ich habe mich dann hingesetzt, habe dann recherchiert. Was bedeutet das eigentlich? Also, was muss ein veganer Verlag können? Klar, vegan drucken. So, und dann habe ich mich hingesetzt und habe halt mit so vielen Druckereien in Deutschland telefoniert, um einfach dieses Thema mal in Angriff zu nehmen. Und ich habe so viele Klatschen gekriegt. Also von wegen, oh, das interessiert doch keine Sau. Und das war halt 2013, muss man sich mal überlegen. Es ist jetzt 6 Jahre her. Und die haben alle gesagt, hey, sie spinnen doch. Und was wollen sie eigentlich? Also wenn wir jetzt unsere Produktion umstellen, dann ist das eine Rieseninvestition, bla 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 bla. Und hat sich null, also wirklich keine einzige Druckerei in Deutschland dafür interessiert. Also das ist ja auch ein nachhaltiges Thema eigentlich gewesen.
Absolut.
Aber null, wirklich, keine einzige Druckerei. Und dann habe ich eine Druckerei in Österreich gefunden. Wahnsinn. Wirklich eine, die wirklich offen war, die sowieso schon sehr in die nachhaltige Schiene reingegangen ist und das Thema vegan Drucken total spannend fand.
Also ich muss jetzt nochmal ganz kurz, ich bin ja gerade wieder total geschockt. Also dass sich ganz Deutschland, also da musst du nach Österreich gehen als erste Frau,
ja,
die sagt, es muss doch auch möglich sein,
vegan zu drucken.
Weil jetzt müssen wir uns mal überlegen, ich meine, Zeitschriften, Magazine, Bücher, Lehrbücher, also es gibt ja alles gedruckt.
Mhm. Ja.
Ja.
Also die ganzen Printmedien, das ist ja Wahnsinn, Tageszeitung, das ist ja auch nochmal ein riesen, ja, ich sag mal, eine riesen Baustelle, wenn man jetzt mal so an diese vegane Revolution denkt, die hätte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja krass. Und du warst jetzt die Erste, die gesagt hat, das muss doch möglich sein.
Das muss doch möglich sein. Und wie gesagt, ich habe mir erstmal richtig viele Klatschen eingeholt. So nach dem Motto, jetzt nerven sie uns doch nicht mit diesem Thema, es interessiert doch niemanden. Wo ich dann gesagt habe, nee, also ich finde, das ist ein Zukunftsthema und das ist ein wichtiges Thema auch gerade so auf Ressourcen, Klima und so weiter. Das war ja damals noch nicht so das Thema mit dem Klima und dem Klimawandel, aber mir war das schon bewusst, wo das alles hinführt. Und ich wollte einfach Lösungen finden und ich wollte einfach nicht aufgeben. Also das war wirklich die Hürde am Anfang, eine Druckerei zu finden. Also wirklich eine Partnerdruckerei zu finden, die sich um Zertifizierung bemüht, die sich darum bemüht, die Lieferketten abzufragen, die wirklich wieder die Drittanbieter nochmal abklappert. Ne? Also sich das mal wirklich auch belegen zu lassen, ob das ohne Tier ist. Also hört sich alles so einfach an, aber es ist überhaupt nicht einfach, weil die wenigsten wollen sich dazu verpflichten oder offenlegen, mit was für Inhaltsstoffen sie arbeiten. Mhm. Also die sagen, ja, ist unbedenklich und was weiß ich, aber unbedenklich ist nicht gleich vegan.
Da gibt es ja auch nicht so eine Kennzeichnungspflicht wie beispielsweise beim Lebensmittel. Das war ja früher auch nicht so. Ich weiß gar nicht, wann das eingeführt wurde. Das ist auch noch gar nicht so lange her, dass es halt irgendwann hieß, auf der Rückseite müssen die Inhaltsstoffe verzeichnet sein. Und bei Farben und so ist es nicht, ne?
Nee, ist eine freiwillige Angabe.
Krass, ja.
Also, was halt oft in Büchern hinten zu lesen ist, ist mittlerweile wurde auf Recyclingpapier gedruckt und es wurden Pflanzenfarben verwendet. Mhm. Das ist so, da kommt man so ein bisschen aus dem Schneider raus, ne?
Okay.
Und der Kunde ist beruhigt.
Ja, wollte ich gerade sagen, es hört sich auch wieder so an. Wir schreiben mal was drauf, was ist so einigermaßen okay, aber da sind ja noch viele andere Prozesse noch enthalten in so einem Buchdruck, oder? Also.
Ja, also jetzt wo ich gerade Recyclingpapier erwähnt habe, Recyclingpapier ist eigentlich gar nicht vegan und das wissen viele eigentlich gar nicht.
Hm.
Recyclingpapier, also wenn Papier recycelt wird, ist das ja ein Riesenbrei aus verschiedenen Papieren, die zurückgeführt wurden. Und du weißt ja gar nicht, womit dieses Papier also gedruckt wurde. Waren es Pflanzenölfarben? Waren es doch nicht Pflanzenölfarben? Waren es Sonderfarben? Das ist ja alles in diesem Brei drin.
Hm.
Also strikt genommen ist Recyclingpapier nicht vegan.
Mhm.
Ne? Aber Recyclingpapier ist deswegen nicht schlecht oder so. Es ist natürlich auch wichtig, dass wir recyceln. Aber wenn man es natürlich durch die strenge vegane Brille angucken würde, ist es halt nicht vegan. Ja. Und ja, und das sind halt so Prozesse. Also wir verwenden zum Beispiel kein Recyclingpapier. Wir verwenden halt Materialien aus schnell wachsenden Rohstoffen. Also jetzt holzfrei. Holzfrei bedeutet aber nicht, dass es, dass da kein Holz drin ist, sondern der Anteil an Holzfasern ist einfach minimiert. Und schnell wachsende Rohstoffe, wie zum Beispiel Bambus oder sowas, wird dann halt zugeführt. Also das muss man sich so, das muss man sich halt so vorstellen.
Also es ist sehr interessant. Ich wusste ja das nicht. Wahnsinn.
Ja.
Und ja, und wie ging denn das jetzt weiter? Also dann haben dich die Leute jetzt angerufen, dann hast du gesagt, okay, ich mache das jetzt.
Ja.
Ich brauche jetzt einen veganen Verlag, möglichst schnell. Dann kam diese Riesenhürde mit der ganzen Farbe. Und dann hast du ja aber irgendwann ja auch sozusagen deine Druckereien gefunden.
Genau, da habe ich eine, also wirklich eine.
Eine.
Die in Österreich gefunden. Mit denen arbeite ich auch heute noch zusammen. Und mittlerweile ist aber auch eine aus Deutschland dabei. Also okay. seit diesem Jahr, seit Februar diesen Jahres. Und ja, die kommen aus Braunschweig, eine dufte Truppe. Also jetzt habe ich halt zwei Druckereien, mit denen ich zusammenarbeite.
Wahnsinn.
Also je nachdem, was für ein Projekt das ist, machen wir da halt die Sachen gemeinsam.
Okay.
Und das Coole ist, ich kann mit denen Projekte ansprechen, ich kann sie planen, wir ermitteln, was halt die besten Materialien halt dafür sind, um einfach auch qualitativ hochwertige Bücher zu machen. Denn ich finde, es reicht halt nicht, nur vegan zu sein, sondern wir haben auch einen gewissen Qualitätsanspruch. Also wir wollen schöne Bücher, wir wollen qualitativ hochwertige Bücher. Die sollen halt nicht aussehen, als wenn sich Opa Heinz da gerade an den Rechner gesetzt hat und mal eben was irgendwie so reingehackt hat. Also, wir wollen halt schon zeigen, es geht richtig geil und das macht auch richtig Spaß dann, wenn du dann das Ergebnis siehst und unsere Bücher werden halt echt oft gelobt und na, dass sie sich haptisch wirklich toll anfühlen, dass sie wirklich schön gestaltet sind und das ist mir halt einfach wichtig. Also, dass man hinterher so richtig so ein tolles Produkt hat, wo man auch hinterher auch stolz drauf sein kann, dass man das hingekriegt hat. Also, was auch keiner vorher geschafft hat.
Also, ich finde es toll, dass du jetzt immer noch mit der Druckerei arbeitest. Wie?
Mit zweien.
Mit zweien, genau. Also, jetzt immer noch der zweite, der dazugekommen ist. Welche sind denn das? Kannst du das vielleicht an der Stelle sagen, dass sich vielleicht irgendwer, kann man die weiterempfehlen?
Klar, auf jeden Fall. Das ist Grasel, also Grasel Fairprint, so heißen die wirklich in Österreich. Cool. Und Öding Print aus Braunschweig.
Es kann ja sein, dass es jetzt irgendjemand hört, der sagt, oh, das wusste ich ja noch gar nicht, das ist ja furchtbar. Ich möchte jetzt auch mit dieser Druckerei zusammenarbeiten beispielsweise für was auch immer.
Empfehlen wir auch gerne weiter. Und in unseren Büchern steht auch drin, wo wir drucken lassen. Weil viele halten sowas gerne auch mal geheim oder so. Also wir machen das wirklich transparent.
Okay, super. Wer hat sich denn seitdem, weil du sagtest, 2013 war es, als du angefangen hast damit, hat sich seitdem jetzt ja offensichtlich noch nicht so viel getan, wenn du sagst, du hast jetzt zwei Druckereien, also im Gegensatz zu einer. Ist da jetzt in Deutschland irgendwas in Bewegung gekommen in der Zwischenzeit oder ist es nach wie vor nicht das Thema?
Also es gibt auf jeden Fall Agenturen, die auch in der Druckbranche einfach auf dieses Thema aufspringen und dieses Greenwashing-Thema halt nett verpacken und in marketingtechnisch auch sehr schön lösen und dann drucken, ja, aber wirklich nachhaltig würde ich das dann nicht bezeichnen. Also vegan schon gar nicht, nachhaltig vielleicht bedingt, aber es ist dann wirklich so eine Greenwashing-Aktion.
Okay.
Wie gesagt, also ich habe überhaupt nichts gegen Recyclingpapier. Recycling finde ich wichtig und gut, aber ist dann halt so als vegan zu propagieren, finde ich dann halt nicht richtig. Also, da werden halt die Leute auch gerne, ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder unbewusst, aber schon mal hinters Licht geführt. Also so dezent gesagt.
Also immer auf der Hut sein, ne? Nach wie vor.
Ja. Wie gesagt, ich möchte niemandem
sich wirklich informieren. Sich informieren, da sind wir wieder.
Ja, informieren.
Sich informieren, das ist unsere aller Verantwortung.
Ja.
Okay, und wie ging es denn weiter? Also du hast jetzt deine Druckerei gefunden und dann?
Genau, dann habe ich die ersten Buchprojekte angenommen. Da ging es darum, dass ich dann halt ein Lektorat dann habe, eine passende Grafikerin, passende Grafiker und das sollte natürlich auch gut umgesetzt werden und so. Da habe ich mich halt darum bemüht, die passenden Leute zu finden. Und da hatte ich auch noch gar kein Netzwerk oder sowas. Also das war wirklich so alles am Anfang. Also du bist dann quasi in einer ganz neuen Welt, also für mich neue Welt. Ich war ja noch gar nicht vernetzt zu der Zeit oder nichts. Also dann habe ich sämtliche Veranstaltungen abgeklappert, habe halt geschaut, ne, wer läuft dann eigentlich in dieser jetzigen veganen Welt rum? Also und habe dann nach und nach Leute wie zum Beispiel den Lars Walter oder so kennengelernt. Also ne, Lars ist mittlerweile ein richtig guter Freund von mir geworden. Mittlerweile Fotograf für mich, Hörbuchsprecher, Autor, nicht Autor, Drehbuchautor. Also das ist so ein Tausendsasser für uns. Und nur als Beispiel, also oder die Christina von Roca, ne, die mittlerweile auch für uns Bücher gestaltet. Also jeder hat so seine Expertise und diese Leute erstmal zu finden und sich zu vernetzen, ja, das dauert und ist zeitintensiv und ja.
Das heißt, du hast gerade gesagt, du hattest, als du angefangen hast und diese ominösen Anrufe bekommen hast, die Menschen, ja, die gesagt haben, du machst ja diesen Verlag, ich will da jetzt was machen.
Ja.
Hast du wirklich ja bei null angefangen in dem Moment?
Null.
Und hast dir dann, also wie geht man dann los, wenn man jetzt wirklich noch kein Netzwerk hat? Also, und du sagst jetzt, ich möchte Menschen finden, die ja irgendwie auch die ähnliche Vorstellung haben wie ich. Im Zweifel achtest du ja drauf. Wie hast du das, also kann ich das Telefonbuch aufschlagen und danach gucken?
Wie gesagt, ich bin auf vegane Veranstaltungen gegangen, sei es Sommerfeste, sei es sowas wie eine Veggie World oder so.
Okay,
ja, Veggie World war da mit die erste vegane Messe, ne? Damals war, glaube ich, war das noch damals vegetarisch vegan, ich weiß es gar nicht. Aber dann gehst du halt zu diesen Messen und kommst dann halt mit Menschen ins Gespräch und dann entwickelt sich halt was, man freundet sich an oder auch mich und so entwickelt sich halt sowas schon eher langsam. Aber es geht dann. Also, du bleibst halt am Ball. Und für mich war das halt, weil es halt so eine komplett neue Welt war und auch eine spannende Welt, die sich da eröffnet hat, gehst du da mit einer ganz anderen Motivation dran. Ich meine, wem erzähle ich das? Ihr erlebt das ja auch jetzt gerade. Also, ne, man lernt Person XYZ kennen und dann durch diese Person XY eine K, dann die nächste Person und dann denkst du, ach cool, ach, die kennen sich, ach geil, ne? Und so geht das dann halt seinen Weg. Klar, am Anfang eher langsam und dann auf einmal entwickelt sich das ganz schnell und dann hörst du, ja, geh mal zu Caro, die kann für dich das dann machen. Und ich dann denke, hä, was? Ja.
Toll. Die Community.
Community, ganz wichtig. Ja. Also gerade wenn man Ideen hat oder so, ist wirklich Netzwerken wirklich wichtig. Also egal in welchem Bereich du bist. Also Netzwerken ist einfach, eine gute Sache.
Und wie ist denn das jetzt? Also ich muss ja mal wieder fragen. Es ist ja immer so, ja, dann machen wir mal einen Verlag und dann schreibt man mal eben so ein Buch und das ist ja alles total einfach und so. Wie ist denn das jetzt? Also ich würde jetzt mal angenommen, ich würde jetzt ein Buch schreiben wollen. So, und dann sage ich so, oh Gott, ich brauche einen Verlag. Also das wissen ja wohl irgendwie die meisten, dass sie das irgendwie verlegen lassen müssen.
Ja.
Wie funktioniert denn das jetzt ganz genau? Also ich komme jetzt dann mit so einem fertigen Buch zu dir oder wie läuft das dann?
Also entweder du kommst mit einem fertigen Buch zu mir oder du kommst mit einem Konzept zu mir und wir sichten das dann.
Nehmen wir doch das mal. Also nehmen wir mal an, die meisten haben irgendwie eine Buchidee oder wollen irgendwas machen und die können sich dann rein theoretisch jetzt schon an dich als Verlegerin, als Weltverlegerin sozusagen wenden.
Können sie, ja. Und das Erste, was wir halt bewerten, ist, passt es in unser Portfolio oder nicht? Weil ich kann ja nicht jede Geschichte oder jede Idee bei uns aufnehmen. Also es muss halt schon in gewissem Maße mit unserem Portfolio entweder eine Ergänzung sein oder halt ein neuer Bereich, der uns entsprechend ergänzen wird. Also, ne, also sind wir halt offen.
Ich vermute mal aber, dass das Thema vegan oder beziehungsweise das muss ja trotzdem einen ethischen Rahmen haben, dass du auch als Vegan-Verlag dann dahinter stehen kannst.
Ja,
ne?
Natürlich. Ja, also Verlag, ich würde jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so ein Beef-Magazin rausbringen. Das wäre schon ein bisschen komisch.
Okay.
Grüner Sinn-Verlag.
Und dann? Ja.
Wo ist denn, ganz kurz noch, bevor wir nochmal zu dem Wie, wo ist denn der Schwerpunkt bei euren Büchern jetzt?
Wir haben bei uns im Sortiment Kochbücher, Ratgeber, also unter Ratgeber zum Beispiel zur veganen Schwangerschaft, jetzt im Herbst erscheint vegan für unsere Sprösslinge, also vegane Kinderernährung, was jetzt echt ein heißes Thema ist. Also wenn man, ich glaube, erst gestern habe ich wieder einen Artikel gelesen, wo angeblich irgendeine Familie ihr Kind hat vegan ernährt und das Kind ist irgendwie daran zugrunde gegangen und dann wurde halt wieder gesagt, das Kind ist deswegen gestorben, weil es halt vegan ernährt wurde und so weiter. Also da ist halt so viel zu tun und das war damals, als vegan an den Umständen rausgekommen ist, das war ja auch so, oh, vegane Schwangerschaft, das ist schaden ja ihrem Kind. Das Kind wird eine Mangelernährung haben und wird da sterben und was weiß ich, also Horrorszenarien. Aber mittlerweile ist das eigentlich das Buch zur veganen Schwangerschaft. Also wir haben es wirklich geschafft, da ein richtig geiles Werk auch zu veröffentlichen, was halt Hand und Fuß hat. Also es ist nicht nur mal eben runtergeschrieben, sondern da sind ärztliche Fachmeinungen auch sowas drin. Also wo wirklich auch Fachmenschen darauf geguckt haben und auch ihre Meinung da dazu mitgeteilt haben, dass es auch wirklich unbedenklich ist und wenn man es wirklich im guten Rahmen macht, dass es gut ist.
Jetzt nur mal so ganz by the way irgendwie.
dieses Thema hier, Kinder gehen an veganer Ernährung zugrunde. Also man muss ja auch mal gucken, da ist jetzt ein Kind beispielsweise, ja, was dann in die Presse gezerrt wird, was aufgrund von veganer Ernährung irgendwie vermeintlich zugrunde gegangen genau. ist. Aber Nein. also erstmal, das muss erstmal geprüft werden. Der nächste Punkt ist, ich meine, wie oft hört man, dass das Jugendamt hier und da versagt hat? Also wie viele Kinder gehen denn grundsätzlich irgendwie zugrunde in Deutschland oder ja. auch in anderen Ländern? Na, also nur mal so, informiert genau. euch da bitte auch ja. nochmal, recherchiert das. Es ist jetzt nur ein Thema, was wir aufgreifen. Es hat nichts mit veganer Ernährung zu tun. Richtig. Das wollen wir an dieser Stelle einfach nochmal
ja. Man muss aufgreifen. Sich in jeder Ernährungsweise ausgewogen und ausreichend ernähren. Wenn man seine Kinder mangelernährt, ist das ganz schrecklich.
Oder gar nicht
ernährt. Und gar nicht ernährt, das geht natürlich gar nicht. Und wenn das dann zufällig eben auch rein pflanzlich ist, dann passieren halt oft diese Missverständnisse.
Ich meine, wenn man da... Da waren ja so zwei Zahler darunter, als ich da weitergelesen habe, die wollten ihr Kind mit Lichtnahrung ernähren. Also ja. hat dann gar nichts mehr mit vegan
Nein,
zu tun.
Nein,
ne?
ganz
also,
furchtbar.
Ganz furchtbar. Ja.
Okay, aber nur, das ist genau, nur am Rande. Thema sein heute, aber nee. Das nur mal einmal so, dass das ja. irgendeiner aufgreift. Irgendwie. Okay,
ja, genau. super. Genau. Zurück zu den Büchern und wie man das dann, achso genau, wir waren bei den, was ist alles, was ihr alles an Bücher habt.
Genau.
Ja,
ja Ratgeber habe ich ja eben erwähnt. Wir haben auch Kinderbücher.
Kinderbücher, ja.
Wir haben richtig coole Kinderbücher, die sich um Liebe, Freundschaft, aber auch natürlich Tierliebe dreht, wo nicht jeden fünften Satz vegan oder so drinsteht, sondern wo wir einfach wirklich über die Empathie die Eltern und die Kinder auch erreichen wollen, weil die Kinder sind eigentlich die besten Botschafter der veganen Ernährung, weil wenn Kinder anfangen dann zu sagen, ey Mama, ich möchte aber keine Schweine mehr essen, weil ne, Wuschel hat halt Rosa befreit und wenn Rosa dann die beste Freundin vom Wuschel ist, weil Wuschel ist unser Bär, also wir haben Wuschelgeschichten, dann ist es das beste Argument und dann kann die Mama auch nicht mehr sagen, aber jetzt isst du doch dein Schnitzel bitte, ne? Das ist dann nee, das geht Super. Dann nicht mehr. Ja. Also wir wollen halt über Empathie halt viel erreichen und das schaffen wir auch.
Kannst du denn für dich jetzt behaupten, dass das auch eine Form von Aktivismus für dich ist, dass das, was du da tust? Also ich meine, es gibt Leute, die gehen auf die Straße, es gibt Leute, die gehen auf die Demo, es gibt Leute, die machen einen Podcast oder die gehen zu YouTube und du machst mal eben so einen Vegan-Verlag. Ist das Aktivismus?
Das ist für mich die Form, wie ich mich ausdrücke und womit ich etwas auch für die Welt tun kann. Einmal, um zu zeigen, dass es anders geht und auch mich selber ja auch zu verwirklichen. Also es ist so eine Mischung aus vielen Dingen, wo ich auch meinen Weg gefunden habe, das vegane Thema auch in meine Berufswelt reinzubekommen, weil viele wünschen sich ja dieses Thema. Wie kann ich ne, das, was ich lebe, ja auch beruflich machen und woran viele vielleicht auch scheitern, denn sie sind in einem Beruf, wo sie total unglücklich sind, haben gerade, was weiß ich, für sich entdeckt, oh, ich lebe vegan und die Ethik und so passt in dieser Firma einfach nicht. Und da bin ich halt sehr dankbar, dass ich halt ja, diesen Weg für mich gefunden habe, mich da selber auch ja, zu verwirklichen, denn es beinhaltet ja auch viele, viele Themen, die ich da abdecke als Verlegerin. Es ist ja nicht nur, dass ich am Schreibtisch sitze, ein bisschen rumtelefoniere und eine vegane Druckerei finde. Das ist halt sehr vielfältig, was ich da mache. Ich bin eine klassische Kauffrau, ich mache aber auch grafische Dinge, ich mache Projektverwaltung, ich bin so ein bisschen Ansprechpartnerin für alle, also so ein bisschen Kummerkasten, also die psychologische Schiene ist auch total wichtig. Marketing ist ein großes Thema, Social Media ist ein großes Thema. Also du musst da echt schon dich in viele, viele Bereiche dich einarbeiten und auch den Überblick behalten und was viele gar nicht sehen.
Ja. Ich finde das total schön, was du gerade gesagt hast, dieses ich hatte die Chance, das Thema in mein berufliches Leben zu ziehen, weil ich glaube, das ist was viele nicht sehen, diese Chance, oder wo ganz viele frustriert sind und sagen, ja, aber das geht bei mir nicht im Beruf, weil das gibt's nicht oder das kenne ich möglich. Und du hast es halt möglich gemacht und das ist so toll, also weil das so ein schönes Beispiel auch nochmal für alle, die zuhören oder für, also für mich ist es super inspirierend zu wissen, wenn es das nicht gibt, dann ist es vielleicht genau an dir, nämlich genau das dann zu ändern.
Ja,
und da so. Ja, und das hast du ja dann einfach gemacht. Du hast einfach gesagt, ich gucke jetzt mal.
Ja, genau. Also wie gesagt, also wir wissen ja unseren vorbestimmten Weg ja gar nicht. Und ich finde, wenn es Chancen gibt, sollte man sie einfach nutzen.
Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart, auch dieses Mal. Wir haben uns jetzt entschlossen, einen zweiten Teil nochmal mit der lieben Caro aufzunehmen. Und das Interview wird nächste Woche weitergehen, weil wir einfach so viel zu erzählen hatten und so viele tolle, spannende Sachen gehört haben. Deshalb freut euch schon auf nächste Woche, wenn es weitergeht.
Und auch am Ende der nächsten Folge gibt es wieder ein spannendes Goodie für euch.
Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag, beziehungsweise hören uns.